Hallo und herzlich willkommen bei Bright New Future. Ja, wir sind wieder in einer neuen Folge unterwegs. Ja, Nina Mazart haben wir da. Ich muss mal ganz vorsichtig sein mit Namen. Das letzte Mal habe ich voll ins Klo gegriffen dabei. Und der Kim ist auch wieder am Start.
Moin.
Und meine Wenigkeit, der Olli. Mich kennt ihr ja auch alle. Genau, wir reden heute über ganz spannende Dinge. Viel über Medien und Storytelling, habe ich verstanden, richtig?
Gut,
erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich war bis vor einer Woche noch Creative Agency Manager bei Google hier in Hamburg. Bin insgesamt aber 8 Jahre bei Google gewesen, also quasi so eine richtige Google-Pflanze. Und habe große deutsche Kreativagenturen hier in Deutschland betreut. Und zusätzlich zu meinem Job als Creative Agency Manager bin ich aber Teil eines globalen Teams gewesen, das sich Unskippable Labs Team nennt. Und wir experimentieren mit Kunden und Agenturen zusammen darüber, wie sich Bewegtbild, wie sich Video, wie sich Werbung verändert hat in einem digitalen Zeitalter und wie sich auch das Storytelling, also die Art und Weise, wie ich Geschichten erzähle und filme, ändern muss, damit Werbung auf unserer Plattform funktioniert.
Das heißt also, Unskippable bedeutet nicht, man löscht einfach den Button, dass man die Werbung überspringen kann, sondern eher in dem Sinne, wie macht man Ads, dass sie nicht übersprungen werden wollen.
Genau, exakt. Also wie bringen wir Leute dazu, dass sie weitergucken, dass sie engaged sind, dass sie involviert sind? Was ist der Unterschied zwischen Storytelling, wie wir es von TV und von Kino beispielsweise, also von größeren Screens kennen, ganz klassisch der Spannungsbogen, und wie muss das in digitalen Medien aussehen, eben genau damit Leute dranbleiben, die die Wahl haben, ständig abzuspringen.
Das heißt, wenn ich so ein Pre-Roll habe bei YouTube zum Beispiel, wo dann immer ganz 3-5 Sekunden warten, damit ich das Ding weitergucke.
Genau.
Ja, also nur für mich, der jetzt nicht in dem Bereich drin ist. Manchmal passiert das sogar. Das muss mich aber dann in dem Moment interessieren, richtig?
Genau, dass du weiterguckst, meinst du, passiert manchmal?
Genau.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, muss ein gutes Retargeting auf mein Profil sein oder auf meine Persona oder sowas zum einen, und zum anderen muss eine gute Story dahinter hängen, oder?
Also das Targeting ist, glaube ich, das eine. Es gibt aber mittlerweile, und wir sind dann immer so ganz froh, wenn das mal nicht irgendwie eine eigene Studie ist, sondern in dem Fall war es eine Nielsen-Studie, die besagt, dass eben, ich glaube, bis zu 30-35% des ROIs einer Kampagne hängen vom Targeting ab, also das, was die Mediaagenturen machen, und aber bis zu 80% einer Kampagne hängen tatsächlich vom eigentlichen Creative ab. Das heißt, ein gutes Creative, das auf digitalen Medien funktioniert, ist direkt mit höherer Effizienz und Effektivität der Marketing-Spendings verbunden. Und deswegen investieren wir eben mehr darin, zu erforschen, wie muss ein Creative aussehen, wie muss die Geschichte erzählt werden. Und was wir halt, also dieses Team gibt es seit 1,5 Jahren, das heißt, Storytelling vom Ding her oder vom Namen her ist ja jetzt nichts Neues in dem Sinne, aber dass wir systematisch daran forschen, was hat sich an Bewegtbild verändert, von TV beispielsweise zu digital, und warum funktioniert es beispielsweise nicht, dass, was ja auch, ich sage jetzt mal, keine genauen Zahlen, aber gefühlt irgendwie 95% der Kunden oder Werbetreibenden nehmen den TV-Spot, den sie haben, und dann schmeißen sie ihn auf unsere Plattform, also in dem Fall auf YouTube, und wundern sich dann oder erwarten dann, dass der genauso effizient ist und sich genauso verhält, wie er das im TV tut. Und das passiert aber nicht. Und davon ausgehend, dass wir eben merken, dass das Verhalten der Menschen, wie sie Medien nutzen, hat sich verändert mit digitalen Medien, auch eben, weil Dinge skippbar sind. Alle Werbung ist skippbar. So. Ich muss das nicht gucken. Wie muss Werbung aussehen? Wie muss Bewegtbild aussehen, damit ich weitergucke? Und wie muss ich das abholen?
Ist das der Lean Backward User, der quasi früher Couch Potato saß auf seiner Couch, hat Fernsehen geguckt? Die einzige Interaktionsmöglichkeit, die er hatte, war vielleicht Teletext aufzumachen oder lauter leiser und einen Sender zu springen. Zu dem Lean Forward, der quasi sagt, ich suche mir proaktiv Sachen selbst und deswegen auch ein ganz anderes Verständnis davon hat, wie der Content oder auch das Video in dem Fall dann aussehen muss?
Ich glaube, ich würde gar nicht so spezifisch gehen. Wenn ich mir YouTube als Plattform betrachte, dann ist das eine Plattform, auf die Leute kommen, um Video zu gucken. Es ist eine Videoplattform. Also beispielsweise im Vergleich zu Facebook, das ist eine Social-Plattform. Da läuft auch Video, aber ich komme da nicht hin, um Video zu gucken. Deswegen beispielsweise hat Facebook auch eine viel geringere Audibility, also quasi der Prozentsatz der Videos, bei denen Ton mit angeschaltet ist, ergibt sich aus der Natur der Plattform. Es ist kein User oder kein Moment, sondern es ist einfach ein Plattform-Moment. Und Leute kommen auf YouTube, um ein bestimmtes Video zu gucken oder um das, was sie abonniert haben, zu gucken. Die suchen, also da ist Intent, quasi eine bestimmte Absicht dabei. Das heißt, die suchen ein Video oder ein Thema, die klicken dieses Video an und dann sehen die eine Ad. Und natürlich wollen die nicht diese Ad sehen, sondern die wollen das Video, was danach kommt, sehen. Das heißt, ich habe immer diese Hürde, dass wenn du jetzt auf YouTube gehst, du willst nicht meine Werbung sehen Und deswegen ist auch dein Finger wahrscheinlich immer irgendwie so kurz davor. Irgendwie,
unten am rechten Rand.
Genau, unten am rechten Rand. Das ist insofern auch total erwartetes Verhalten. Also drei Viertel der TrueView nennt sich das Format, bei dem man nach 5 Sekunden skippen kann. Und das ist auch total erwartetes Verhalten, das also in Teilen auch gewollt, weil der Kunde, also der Werbetreibende, zahlt erst, wenn die Ad zu Ende gelaufen ist oder 30 Sekunden erreicht sind, was auch immer zuerst kommt. Beim 20-Sekunden-Video würde der natürlich nach 20 Sekunden dann abgerechnet werden. Das heißt, wenn du nach 5 Sekunden skippst, dann hat die Marke, die da ihre Werbung schaltet, dafür keinen View bezahlt. Und insofern ist das, wenn diese Marke für dich nicht relevant ist oder du sagst, ich habe das schon mal gesehen oder so, dann ist das halt nicht nur ein erwartetes, sondern auch fast ein gewolltes Verhalten. Weil es kann dir ja immer mal passieren, dass du eine Werbung irgendwie 1, 2, 3 Mal siehst oder so.
Das heißt, da ist so der Monetarisierungsgedanke von Google dahinter, weil sie sagen, wir werden erst abgerechnet, sobald jemand sich das angeschaut hat. Genau. Bringt uns nichts, dass wenn die Leute quasi ihren TV-Spot da hochladen, sondern sie müssen im besten Fall Spots machen, die Leute auch zu Ende sehen wollen, genau. Um auch...
Das heißt, also es geht um User Experience. Ja. Ne? Es geht darum, dass das, deswegen ja, also wie du schon sagst, ist das für mich relevant? Ist das interessant? Ist das gut gemacht? Unser Teamleiter, aber der Gründer dieses Unskippable Labs Teams, Ben Jones, das ist ein Creative Director, der in Boston sitzt. Und der sagt auch immer, Menschen hassen nicht Werbung, Menschen hassen schlechte Werbung. Und wir alle kennen das so, wir sehen Werbung, die finden wir toll, die gucken wir uns mehrfach an, die verschicken wir, die posten wir. Und wir sehen Werbung, die interessiert uns überhaupt gar nicht und geht total an uns vorbei und verpufft. Und die Frage ist jetzt, wie schaffe ich es eben, die ersten 5 Sekunden so zu nutzen, dass jemand weitergucken möchte. Weil er muss er nicht. Wenn es keine gute User Experience ist, in welcher Form auch immer, dann wird er das wegklicken. Und die Basis dieser Veränderung, die wir sehen beim Konsumverhalten, also Medienkonsumverhalten auf digitalen Plattformen, ist die Tatsache, dass im Moment, Pi mal Daumen, sowas zwischen 60% und 70% der Views auf YouTube kommen von mobilen Endgeräten. Das heißt, wir sitzen eben nicht mehr vor 40 Zoll oder vor einem Kinoscreen, sondern wir haben einen 6 Zoll Screen vor uns, der in den meisten Fällen mobil mit 3G dann eben bespielt wird. Der ist häufig bepatscht und schmutzig, der ist in helleren Umgebungen schlecht beleuchtet und der ist eben nur 6 Zoll groß. Das heißt, wenn ich da jetzt beispielsweise, also ein ganz klassisches Beispiel sind so Automobilwerbung, ne, wo du halt irgendwie klassisch reinkommst mit so einer totalen und irgendwie dann siehst du so in der Wüste Südafrikas irgendwie den BMW so am Horizont und dann zerstört er durch. Das, oder noch schlimmer, wenn es irgendwie Luxusmarken sind und das, die Tongebung ist eher dunkel, also halt die Lichtverhältnisse, ja. Ne, um halt höherwertigere Produkte zu suggerieren. Das erkennst du halt unter diesen Verhältnissen auf dem 6 Zoll Screen einfach sehr, sehr schlecht. Ja. Und dann ist der Reiz eben auch sehr, sehr hoch, wegzuklicken, weil so, ich bezahle jetzt keine Datenrate für und eigentlich will ich es eh nicht sehen, was ist das überhaupt? Und
dann ist noch der Stromsparmodus
an. Dann ist der Stromsparmodus an, genau. Also das heißt, die Werbetreibenden müssen umdenken, weil die Art und Weise, wie ihre Videos gesehen werden, hat sich geändert von einem Desktop auf einen Mobile Screen. Und es herrschen andere Bedingungen, alleine schon vom Wahrnehmungsverhalten quasi. Und deswegen muss eben auch ein Spannungsbogen, deswegen, und da ist dann das Thema Storytelling eben relevant, wie erzähle ich diese Geschichte? Wie schnell drehe ich mein Video zum Beispiel? Ja. Wie nah ran, wie weit weg bin ich? Also das heißt, habe ich mehr Nahaufnahmen oder Weitwinkel? Die Totale, die ich aus dem klassischen Film kenne und klassische Fernsehwerbung, so Setting the Scene und dann irgendwie erst reingehen und Charakter vorstellen, das funktioniert so nicht, weil dann sind halt 20 Sekunden vorbei oder meinetwegen auch nur 10, aber du hast halt nach 5 Sekunden geskippt und was du dann Wertvolles auf Sekunde 18 zu erzählen hast, das sieht dann halt niemand mehr. Und das versuchen wir eben mittels geführten Experimenten zusammen mit Kreativagenturen und eben großen Google-Kunden da eben gemeinsam zu lernen, weil auch wir wissen nicht so, wie schnell ist schnell genug oder wie schnell geschnitten ist zu schnell oder wie nah dran ist nah genug und wie nah dran ist zu nah oder wie weit weg. Und, aber wenn wir das nicht wissen, dann wissen unsere Kunden das auch nicht und dann wissen die Agenturen das auch nicht. Und so setzen wir uns eben gemeinsam hin und bilden Hypothesen darüber, was wir glauben, wie dieses Video wirkt. Wir schieben verschiedene Versionen eines Werbespots beispielsweise in unterschiedlichen Schnitten oder Geschwindigkeiten oder was auch immer unser Thema ist, auf die Plattform.
AB-Testing dann?
Ja, also ja, AB-Testing, aber es geht ein bisschen weiter, weil es ist jetzt nicht irgendwie das eine gegen das andere, sondern wir testen zum Beispiel, welchen beispielsweise, es ist jetzt mehr ein Optimierungsbeispiel, als dass es wirklich ein Storytelling-Beispiel ist, aber wir testen beispielsweise einen 6-Sekünder, also klassische Bumper-Ad-YouTube-Format, das nicht skippbar ist, gegen einen 25-Sekünder, gegen einen 45-Sekünder und können dann mit unseren Messmöglichkeiten, das Instrument nennt sich Brandlift, das heißt, wir schicken innerhalb von 24 Stunden, nachdem jemand ein Video gesehen hat, eine Test- und eine Kontrollgruppe gibt es, und beiden senden wir eine Umfrage, also eine einzige Frage in YouTube im Fenster, und können damit klassische Marktforschung betreiben im Sinne von Markenmetriken abfragen, also Brand Awareness, Ad Recall, Consideration, Favorability. So.
Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn man jetzt mal sagt, also wir mit Bright New Future wollen jetzt ein YouTube-Ad machen,
ja.
Wie würde dann so eine Frage aussehen? Das heißt also, ist die unskippable dann? Also ja. Ist das ein Muss, dass ich diese Frage beantworte? Oder?
Also stell dir vor, du schaltest eine Kampagne und du schickst zwei Versionen eines Videos, meinetwegen den Director's Cut und den Cut, den der Marketingvorstand irgendwie am besten fand. Ist ja auch immer gerne die klassische Kämpferei, irgendwie was der Kreative gut findet versus was der Marketingvorstand gut findet. Im Zweifelsfall wird dann gemacht, was der Marketingvorstand gut findet, weil das ist der höchstbezahlte Mensch mit den höchsten Entscheidungsmöglichkeiten. Und so, da gibt es dann zwei Versionen, die schickst du auf YouTube. Targetest sie so, wie du sie targeten würdest. Das Brandlift läuft dann...
Also mal kurz zum Verständnis. Ja. Targeting auf YouTube bedeutet dann, ich kann einstellen...
Zielgruppe, Alter, Interessen, Kaufbereitschaft, gibt diverse Möglichkeiten.
Dass man da schon mal so ein bisschen vorgefiltert sagen kann, genau. Wem soll das angezeigt werden.
Genau, also du würdest einfach deine Kampagne anfangen, laufen zu lassen, sagen wir mal. Kannst es natürlich auch als so eine Art Pre-Test machen, bevor der wirkliche Kampagnenstart dann ist, mit einer kleineren Gruppe oder Zielgruppe. Kannst aber genauso gut vom ersten Moment des Launches der Kampagne dann irgendwie diese Brandlift aufsetzen. Diese Brandlift-Studie läuft eine Woche. Und in dieser Woche gibt es zwei Buckets, eine Test- und eine Kontrollgruppe. Das wird vorher auf Basis von Cookies gesplittet. Das heißt, die einen sehen die Ad nicht, die anderen sehen die Ad. Beiden Gruppen wird innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie die Ad gesehen haben oder eben nicht, so, in YouTube, also das heißt, wenn sie das nächste Mal auf YouTube kommen, im YouTube-Fenster, während sie dann eben ein Video gucken, ein ganz kleines Umfragefenster angezeigt. Und dann gibt es eben fünf, was ist es, Ad Recall, Brand Awareness, Consideration, Favorability, Purchase Intent. Fünf verschiedene Fragen gibt es. Und die sind festgelegt. Das Einzige, was der Werbetreibende festlegen kann, ist in den Multiple-Choice-Antworten, ich glaube, es sind vier Brands oder, ja genau, vier Brands, die man dann eingeben kann. Das heißt, bei Brand Awareness zum Beispiel oder bei Ad Recall ist die klassische Frage, von welcher dieser Marken haben Sie in letzter Zeit Online-Werbung gesehen oder Video-Werbung gesehen. Und dann gibt es halt die eigene Brand, und dann kann man so ein bisschen das Relevance Set, also so den Wettbewerb, noch mit dazu angeben. Und das wird dann angekreuzt, und so sammeln wir über 7 Tage meistens. Also das ist eigentlich Zeit genug, um genügend Antworten reinzubekommen. Und wir haben dann beispielsweise wie immer noch 10.000 Antworten drin.
Bei welcher Reichweite?
Na, das kommt auf den Targeting an.
Okay, also man kann jetzt nicht sagen, dass so viel Prozent Antworten auf sowas und...
Achso, nein, aber also das hat dann was mit Statistik zu tun. Also wie viele Antworten brauchen wir, um valide Ergebnisse zu liefern, die statistisch valide sind. Und... So, und dann sortiert unser Algorithmus sortiert dann beispielsweise noch Fehler raus, also beispielsweise Leute, die sehr, sehr schnell geklickt haben, wo das System dann eben weiß, okay, die Person hat gar nicht die Frage gelesen, die wollte einfach nur, dass diese Umfrage weggeht. Also die wird quasi als True View geschaltet vor einem Video, sodass man sie beantworten muss. Aber wenn du sie schnell beantwortest, dann ist sie natürlich weg, und so, keine Ahnung, hast du 10.000 Leute beispielsweise, die Antworten gegeben haben, 2.000 davon sortierst du aus, hast du 8.000 Antworten vorliegen und kannst dann eben gucken, hat die Ad bei der entsprechenden Zielgruppe einen sogenannten Lift, also einen Uplift auf die jeweils abgefragte Markenmetrik gebracht. Also beispielsweise hat der Director's Cut hat ein 10% Uplift gebracht auf Brand Awareness, und der CMO-Cut hat nur irgendwie 2% Lift auf Brand Awareness gegeben. Und da kann man sagen, man guckt sich da mal an, also so muss sich das Video nochmal angucken, die Ergebnisse muss man dann eben auch selbst nochmal interpretieren. Die Maschine sagt dir jetzt nicht, was daran gut oder schlecht gelaufen ist, aber da kann man sich gemeinsam hinsetzen und kann sich Retention-Kurven angucken, also wo sind Leute abgesprungen in YouTube Analytics, und kann daraus eben ein bisschen interpretieren, einmal, welche Ad hat besser funktioniert und was können wir daraus lernen und wie können wir damit zukünftige Ads eben besser machen. Du kannst natürlich auch, wenn du die Mittel hast, während einer Kampagne damit optimieren. Mhm. Nochmal Sachen umschneiden, nochmal kürzen, länger machen, wie auch immer. Aber so der, in den meisten Fällen ist es so, dass wir aus einem Experiment quasi für die nächste anstehende Kampagne lernen.
Und wenn der CMO dreimal, wenn der Creative Director dreimal richtig gelegen hat, dann wird er der nächste CMO, ja?
Wahrscheinlich. Nein, tatsächlich versuchen wir immer auch zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass einer irgendwie recht hat, sondern für uns ist wichtig, dass wir uns in Lernmodus begeben, weil wir wissen noch nicht genug darüber, wie Bewegtbild auf digitalen Plattformen funktioniert. Und wir haben jahrzehntelanges, jahrhundertelanges Wissen über Film, über Fernsehen. Wie können wir es, also wir können es quasi so systematisch schaffen, uns, also ich sag jetzt mal, das Wissen, was wir in TV haben, auch für digital aufzubauen. Und das ist so ein bisschen, also der Approach ist quasi nicht so, wir testen jetzt, wer recht hat und dann muss der eine dem anderen irgendwie Bier ausgeben am Ende des Tages, sondern wir versuchen gemeinsam zu lernen.
Ist das nicht noch krasser jetzt mit den ganzen Bewegungen? Ich mache ja viel in der virtuellen Realität oder 360-Grad-Themen. Ist das da nicht nochmal eine Ebene krasser dann, wenn du sagst, okay, in der digitalen Welt wissen wir das auch gar nicht so genau und das lernen wir noch ganz viel und jetzt kommt ihr auf einmal mit so einem Quatsch um die Ecke und gibt es da schon Ansätze, die in die Richtung gehen?
So, ich glaube, was du dann testest am Ende des Tages, ist eigentlich ganz egal. Also das Brandlift-Experiment oder also die Brandlift-Studie bedingt oder hat zur Voraussetzung, dass du das Video aktivieren musst. Das heißt, du musst eine Ad schalten. Du kannst jetzt nicht irgendwie Content auf die Plattform stellen, dann hast du YouTube Analytics, kannst du dir angucken. Das ist lehrreich, auf jeden Fall lehrreich genug.
Aber was kann man da sehen? Also bei Analytics, also wenn ich mich frage, Kai macht jetzt Umfragen quasi, er fragt ab.
Genau, auf der einen Seite ist es Abfragen, also im Grunde genommen wirklich klassische Marktforschung, nur mit digitalen Mitteln. Ich kriege immer so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, wenn jemand von Pretest spricht, beispielsweise, was ja ganz klassisches Mittel fürs Testen von Kampagnen ist bei Marketingmenschen. Das heißt, die setzen sich dann irgendwie, die setzen Menschen in einen Raum und dann zeigen die denen das Video und dann befragen die. Und also wenn ich dich jetzt frage, was du alles so für Videos auf YouTube guckst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du mir nicht alles erzählen wirst, was du auf YouTube guckst.
Das ist der andere Kanal, über den er nicht sprechen möchte.
So.
Vimeo.
Das heißt, Menschen zu befragen bedeutet halt eben auch, dass man Meinungen und sozial motiviertes Verhalten bekommt. Was Brandlift tut und was YouTube Analytics tut, ist Verhalten zu beobachten. Und insofern ist das halt ein natürliches Umfeld und wir können anonymisiert natürlich eben sehen, was funktioniert wie, was hat Menschen interessiert. Was in YouTube Analytics, also YouTube Analytics ist aus seinem YouTube-Account erreichbar. Das kann also jeder einsehen, der einen YouTube-Account hat. Und Werbetreibende können beispielsweise ihren Kreativagenturen den Zugang dazu auch geben. Da sind keine Umsatzdaten drin oder so. Und ich bin da auch ganz passioniert, das den Kunden zu erzählen, weil die Kreativagenturen haben ganz häufig keinen Zugriff auf diese Daten. Und so meine favorisierte Auswertung ist Audience Retention. Und dann sieht man zwei Kurven.
Was bedeutet das?
Also Retention-Kurven zeigen, wo Menschen beispielsweise häufig abgesprungen sind innerhalb eines Videos. Das heißt, man sieht so, oben sieht man so lustige Kurven laufen, unten drunter sieht man das entsprechende Video und so kannst du Sekunde für Sekunde läuft dieses Video ab und du siehst, die Kurve geht hoch, geht runter. Also beispielsweise nach den ersten 5 Sekunden ist erwartungsgemäß normalerweise so ein Drop in der Kurve, weil da springen Leute ab, ne? Für die das nicht relevant ist, wie gesagt. Also so 3/4 der Leute werden einen True View skippen. Muss aber auch nicht. Ne? Kann auch mal anders laufen, wenn der Spot wahnsinnig gut ist. Und dann kann man im Grunde genommen sehen, wie engaged sind die Leute mit diesem Video. Welche Szenen haben die beispielsweise mehrfach geguckt? Was hat, also quasi in großen Anführungszeichen, was hat funktioniert und was nicht? Da kann es dir beispielsweise passieren, dass du eine 60 Sekunden Ad da drauf schiebst und dir die meisten Leute aber zum Beispiel nach Sekunde 25 flöten gehen. So, oder du hast da halt einen starken Bruch drin. Dann kannst du dir eben so Sekunde...
Gut, wenn du Flöten verkaufen willst.
Das stimmt natürlich. Call to Action.
War der flach.
Ja,
gut. Muss ich erstmal verarbeiten.
Oh. Ist ja auch schon Freitagabend. Der hat eine lange Woche gehabt. Nee, genau. Und dann könntest du zum Beispiel reingehen und könntest dir auf der Retention-Kurve und im Video dann eben anschauen, hey, was passiert da eigentlich auf diesen Sekunden? Und dann musst du natürlich selbst interpretieren, aber beispielsweise, es muss ja nicht immer sein, dass es negativ ist. Es kann auch zum Beispiel sein, dass, keine Ahnung, bei Vignettenfilmen oder sowas, das Beispiel hatten wir jetzt mal in einem Experiment, da hast du halt mehrere Vignetten, also kleinere Szenen hintereinander gesehen und dann sprangen uns die Leute eben so nach Sekunde 20 ab Und da war dann halt so ein Wechsel zwischen Vignette mit Frau und Vignette mit Mann. Und unsere Interpretation war jetzt eigentlich nicht, okay, der Mann funktioniert nicht, sondern die Interpretation ist eigentlich, da waren vorher so viele ähnliche Vignetten, dass dann irgendwie so ein bisschen das Zeichen war, so, okay, habe ich jetzt verstanden, gut, dann kann ich jetzt auch raus, da passiert jetzt nicht mehr viel. Das kann dann dazu führen, dass man beispielsweise sagt, hey, wir müssen gar nicht so langes Video machen. Kann aber auch genau andersrum sein. Also, wie gesagt, die Interpretation, die obliegt dann natürlich denen, die da drauf gucken, aber mit ein bisschen Übung und auch wenn man sich so Ads auf YouTube anschaut, viele, dann lernt man so ein bisschen, was funktioniert gut und was nicht.
Also, um das zusammenzufassen, eben man versucht anhand von den Bewegtbildern und den Daten, die man daraus erheben kann und aus den Daten, die man von den Menschen wieder abfragen kann, das menschliche Verhalten auf dem Video nachzuvollziehen.
Genau, nachzuvollziehen und daraus zu lernen, um Video auf YouTube effektiver zu machen und damit auch effizienter für Marketingbudget.
Okay. Mega. Das war der erste Teil. Wir gehen gleich im zweiten Teil vielleicht ein bisschen mehr auf so Trends in Zukunft ein. Mal gucken, was uns da noch so einfällt. Vielen Dank dafür schon mal, Nina.
Sehr gerne.
Genau. Kim, jetzt darfst du sagen. Was müssen die Leute machen, die uns hören?
Ja, also wichtig ist zuhören, verstehen. Und noch wichtiger ist natürlich, das weiterzuerzählen. Und noch wichtiger, und damit würde ich uns einen großen Gefallen tun, ist uns zu bewerten, weil nur so können wir lernen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sind wir eigentlich total glücklich.
Genau. Und skippt nicht immer alles nach 5 Sekunden weg und kauft euch eine Flöte. Das habe ich heute auch noch gelernt.
Ja.
Wir sehen uns gleich wieder. Oder in der nächsten Folge. Genau. Wir gleich.